Ich lese uns den Predigttext aus Hesekiel 34, die Verse 1 bis 16. Sie sind in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste ist überschrieben, die schlechten Hirten Israels. Und der zweite Teil ist überschrieben, Gott, der gute Hirte. Der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, richte den führenden Männern Israels diese Botschaft aus. So spricht Gott, der Herr. Lasst euch warnen, ihr Führer Israels. Ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Ihr trinkt die Milch der Schafe, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Die schwachen Tiere füttert ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Weil die Schafe keinen Hirten hatten, blieben sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Viele zogen über die hohen Hügel und Berge. Nun sind sie über das ganze Land verstreut. Niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um sie. Darum, ihr Hirten, hört meine Botschaft. Ich, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, ihr hättet besser auf mich gehört. Meine Schafe wurden geraubt und von wilden Tieren zerrissen, weil kein Hirte für sie sorgte. Anstatt euch um die Herde zu kümmern, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Darum hört meine Worte, ihr Hirten. Ihr bekommt es mit mir zu tun. Ich ziehe euch zur Rechenschaft, denn ihr tragt die Schuld, dass meine Schafe leiden. Ihr sollt nicht länger ihre Hirten sein. Ich lasse nicht mehr zu, dass ihr nur für euch selbst sorgt. Ich rette die Schafe aus euren Klauen, damit ihr sie nicht mehr auffressen könnt. Und nun der zweite Abschnitt. So spricht Gott der Herr. Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde zusammenbringt, die sich in alle Richtungen zerstreut hat, so werde auch ich meine Schafe wieder sammeln. Von überall her hole ich sie zurück, von allen Orten, wohin sie an jenem dunklen, schrecklichen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Völkern und Ländern führe ich sie heraus und bringe sie wieder in ihr Land. Dort lasse ich sie weiden, in den Bergen, an den Flüssen und in den Tälern. Ja, ich gebe ihnen gute und saftige Weideplätze in den Bergen Israels. Ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich, der Herr. Ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein bricht, will ich es verbinden. Und die Kranken pflege ich gesund. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen. Denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit den Schafen umgeht. Die schlechten Hirten Israels, Gott, der gute Hirte. Hand aufs Herz. Wer von uns fühlt sich von dem ersten Teil dieses Predigttextes, die schlechten Hirten Israels, angesprochen? Sind diese vorwurfsvollen Worte nicht explizit an die führenden Männer des Volkes Israel vor mehreren tausend Jahren gesprochen? Für uns heute also doch in keinerlei Weise mehr relevant. Und wenn schon, dann doch bestenfalls für Pastoren, die man von Dienst wegen ja als Hirten bezeichnen darf. Wir normalen Gemeindemitglieder können uns also ganz entspannt zurücklehnen und brauchen uns von diesem ersten Teil des Predigttextes nicht angesprochen fühlen. Das wäre vielleicht ein geeigneter Predigttext für eine Pastorentagung oder Gemeindeleitertagung, aber doch nicht schlechthin für eine Gemeinde, die ja letztlich die Herde repräsentiert und nicht den Hirten. Ich muss gestehen, dass ich mich unmittelbar von diesem Text angesprochen gefühlt habe. Ich weiß, dass zu meinen Gaben nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten und die musikalischen Gaben gehören, sondern seit 40 Jahren auch der Predigtdienst. Doch erstens darf man sich nach 40 Jahren auf seinen wohlverdienten Ruhestand freuen. Und wenn man denn schon bereit ist, noch etwas zu tun, muss man ja nicht alles zugleich machen. Schließlich ist man inzwischen Rentner und darf doch sicher etwas kürzer treten. Und da der Predigtdienst der zeitintensivste und belastende Dienst und für mich am nach wie vor mit den meisten Herzklopfen verbundene Dienst ist, wird eben an dieser Stelle kürzer getreten. Ich entsinne mich noch gut an ein Gespräch bezüglich Predigtdienst, in dem ich sagte, ich muss jetzt gar nichts mehr. Ich darf nur noch. Doch danach fragte ich mich, stimmt das wirklich? Oder hat nicht auch jemand gesagt, dass ich das Evangelium verkündige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn das muss ich tun. Gilt das aber auch für mich? Muss ich mich nun angesprochen fühlen oder muss ich mich nicht angesprochen fühlen? Muss ich nun predigen oder muss ich nicht predigen? Doch geht es denn eigentlich nur ums Predigen in diesem Text? Die Vorwürfe sind doch sehr viel vielschichtiger. Die schwachen Tiere füttert ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Wenn sich ein Tier von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, sucht ihr es nicht. Sicher könnten wir auch noch hinzufügen, den sich oft einsam fühlenden habt ihr nicht besucht, den an den Rand der Gemeinde geratenen habt ihr aus den Augen verloren, den auf die Nase gefallenen lasst ihr links liegen, die Probleme eures Bruders, eurer Schwester gehen euch nicht mehr unter die Haut, weil ihr viel zu sehr mit euren eigenen Problemen beschäftigt seid. Aus den erhobenen Vorwürfen wird klar erkennbar, dass es Gott um viel mehr als nur ums Predigen geht. Es geht Gott um das Füreinander-Sorgen, um das Füreinander-Dasein, um das Einander-Ermutigen, Einander-Helfen, einander trösten, einander ermahnen. Eben um das Miteinander auf dem Weg sein. Und das betrifft uns alle. Da sind wir alle gefordert, denn uns alle gilt die Aufforderung, dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Mit der Gabe, die er empfangen hat. Das aber heißt, eine Gabe hat jeder empfangen. Im Gleichnis von den anvertrauten Gaben haben drei Schuldner zusammen 8 Gaben erhalten. Nämlich der erste 5 Gaben, der zweite zwei und der dritte eine Gabe. Auf unsere Gemeinde hochgerechnet müssten das dann etwa 400 Gaben sein. Mindestens aber 150 Gaben, denn eine Gabe hat jeder empfangen. Welch ein Reichtum! Da dürfte es doch eigentlich überhaupt keine Probleme mehr bei der Besetzung des Predigtdienstes, des Kindergottesdienstes, der Jungscherarbeit, des Reinigungsdienstes und gehen. Doch die Realitäten sehen oftmals ganz schön anders aus. Offensichtlich neigen wir mehr dazu, unser Fund zu vergraben, unsere Talente zu verstecken, beziehungsweise eben unsere Gaben nicht einzusetzen, als damit zu wuchern. Vielleicht bin ich doch nicht der Einzige, der sich die Ermahnung gefallen lassen muss, seine Gaben nach wie vor einzusetzen. Das weiterzugeben, was er selbst nur empfangen hat, an Liebe, an Zeit, an Kraft, an Zuwendung. Eine ganz erstaunliche Erfahrung muss ich euch da noch vom vergangenen Sonntag berichten. Ich habe zum zweiten Mal in 40 Jahren gemeinsam Musizierens die Erfahrung gemacht, dass sich jemand bedankt hat, dass er seine Gaben einsetzen darf. Als ich Jennifer, die junge Flötistin aus Amerika, am Sonnabend in der Schillerkirche nach der Trauung gefragt habe, ob sie bereit wäre, auch am Sonntag im Gottesdienst zu spielen, bejahte sie diese Frage ganz freudig und fügte dann noch hinzu: Ich bedanke mich ganz sehr, dass du mich gefragt hast. Die Musik ist doch meine Gabe, die ich von Gott geschenkt bekommen habe, und die will ich doch gern einsetzen. Da bedankt sich jemand, dass er seine Gaben einsetzen darf. Gemeinde und Gemeinschaft wird dadurch bereichert, ja, ist geradezu darauf angewiesen, dass jeder bereit ist, seine Gaben einzusetzen. In Lemko in der Gemeinde sieht jeder, der vorne auf der Kanzel steht oder in den vorderen Chorreihen sitzt bzw. am Klavier spielt, einen großen Spruch an der Rückwand des Gemeindesaals: Dient dem Herrn mit Freuden. Jennifer hat es überzeugend praktiziert. Ich muss mich manchmal auch erst mehrfach bitten lassen. Und sicher bin ich nicht der Einzige, der sich die Ermahnung des ersten Teils dieses Predigtextes zum einander dienen, füreinander sorgen, füreinander dasein, einander ermutigen, einander helfen, einander trösten, einander ermahnen, zu Herzen nehmen darf. Denn nur zu oft können wir unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse, unsere Probleme, ja nur unsere Nöte sehen, anstatt dem anderen beizustehen, wie es in einem Lied heißt. Da ist es schon ein großer Trost, dass es jemand gibt, der uns viel besser beisteht als jeder Bruder, jede Schwester der Gemeinde, der in größter Selbstlosigkeit für uns sorgt, der die volle Verantwortung für unser Wohlergehen übernimmt, ja, der viel besser für uns sorgt, als wir selbst für unsere Sorgen in der Lage sind. Es war für mich eine völlig neue Erkenntnis im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Predigtext und den damit verbundenen Studiums dieses kleinen Büchleins von Philipp Keller, dass Schafe absolut nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Sie sind völlig darauf angewiesen, dass jemand anderes für sie sorgt, wenn sie überleben wollen. Keller, der ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Schafzucht war, schreibt: Schafe sorgen nicht einfach für sich selbst. Sie bedürfen mehr als alle anderen Tiere der ständigen Überwachung und der peinlichsten Pflege. Es ist eine häufig vertretene, aber irrige Ansicht, Schafe würden überall irgendwie durchkommen. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Keine andere Viehart bedarf einer so sorgfältigen Pflege und einer bis ins Einzelne festgelegten Ordnung wie Schafe. Alles in allem hängt das Wohlergehen einer Herde immer von der Fürsorge ihres Besitzers ab. Ihr merkt schon, wie mich dieses kleine Büchlein fasziniert hat. Ich möchte deshalb versuchen, in geraffter Form euch einige der Parallelen vor Augen zu stellen, die Keller im Rahmen seiner Auslegung zu Psalm 23 zwischen uns Menschen und ihm im anvertrauten Schafen gezogen hat. Die ganz zentrale Aussage des Psalms 23 ist: Der Herr ist mein Hirte. Das aber heißt, der beste Hirte, den es gibt, ist mein Hirte. Er hat maximales Interesse an meinem Wohlergehen. Er sorgt Tag und Nacht für deine Schafe. Siehe, dein Hüter schläft noch schlummert nicht. Er behütet mich unter Einsatz seines Lebens. Mehr noch, er hat sein Leben gelassen für die Schafe. Größere Liebe hat keiner, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Keller schreibt: Ein guter Hirte schläft mit zwei offenen Ohren, jederzeit bereit aufzuspringen und seinen Schafen in Gefahren vor wilden Tieren oder Dieben beizustehen, ohne Rücksicht auf sein Leben. Aus diesem Wissen, ich habe den besten Hirten, folgt nun die ganz zuversichtliche Aussage: Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, drückt aber nun viel mehr aus als: Mir mangelt an nichts. Mir mangelt an nichts ist zwar auch schon eine ganz positive Aussage, die man längst nicht von allen Christen hören kann, doch sie bezieht sich nur auf die augenblickliche Situation. Im Moment bin ich gesund. Im Moment bin ich nicht arbeitslos. Im Moment habe ich keine größeren Probleme. Aber wie es morgen aussieht oder nächstes Jahr, das weiß man nicht. Und schon sind die Sorgen über eine ungewisse Zukunft wieder da. Mir wird nichts mangeln, kann dagegen nur sagen, wer fest darauf vertraut, dass jemand anderes für ihn sorgt, der viel größer ist, zum Beispiel Eltern für ihr Kind, der viel stärker ist, zum Beispiel der große Bruder für den kleinen Bruder, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, unser Herr Jesus Christus, der aber auch zugleich maximales Interesse an meinem Wohlergehen hat. Denn es gibt ja auch schlechte Hirten und schlechte Herren, schlechte Eltern und schlechte Brüder. Voraussetzung für diese getroste Zuversicht, mir wird nichts mangeln, ist also die feste Gewissheit: Der Herr ist mein Hirte. Einen besseren Hirten gibt es nicht. Er kann viel besser für mich sorgen, als ich es selber könnte, heute und morgen. Deshalb wird es mir an nichts mangeln, weder heute noch morgen. Allerdings darf dieses Nichts mangeln nicht falsch verstanden werden als die Erfüllung aller meiner egoistischen Wünsche nach Gesundheit und Reichtum und Wohlergehen, sondern als ein vollkommen Zufriedensein mit der Fürsorge des guten Hirten. Darüber hinausgehende unerfüllte eigene Wünsche habe ich nicht mehr, so schreibt Keller und weist mit Recht darauf hin, dass Jesus zum Beispiel von einem reichen Jüngling verlangt hat, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben. Also bitte keine Missverständnisse zu, mir wird nichts mangeln. Er, der gute Hirte, weiß am besten, was ich wirklich brauche. Es ist eine erstaunliche Feststellung, dass Menschen, die mit wenigem zufrieden sind, oft viel glücklicher sind als Menschen, die viel haben, aber immer noch mehr haben wollen. Erstaunlicherweise ist das nun bei den Schafen ganz genauso. Keller berichtet von einem Schaf, das immer am Zaun entlang strich und nach noch besseren Weideplätzen suchte, obwohl er im Weidenumfeld die besten Weidebedingungen hatte. Es suchte und fand immer wieder kleine Durchschlüpfe, durch die es entwischen konnte und dann auf durchaus weniger attraktiven Weideflächen herumirrte. Keller nannte dieses Schaf Frau Landstreicherin. Zu seinem großen Kummer verführte es auch andere Schafe, ihm zu folgen, sodass es Keller viel Mühe bereitete, die Schafe immer wieder zu suchen und zurückzuführen. Keller schreibt, nachdem ich mich einen Sommer lang mit diesem störrigen, eigensinnigen Schaf herumgeschlagen hatte, kam ich schließlich zu dem Entschluss, es abzuschaffen, damit es mir den Rest der Herde nicht auch noch durcheinander brachte. Das war natürlich ein schwerer Entschluss für mich, denn ich liebte dieses Schaf im Grunde genommen genauso wie die anderen auch. Seine Kraft, seine Schönheit und Behendigkeit erfreuten meine Augen. So nahm ich eines Morgens das Schlachtmesser zur Hand und schlachtete es. Jetzt hörte sein Herumvagabundieren auf. Schlachten, das war der einzige Ausweg aus diesem Dilemma. Es war eben ein Schaf, das trotz all meiner Bemühungen, ihm die beste Pflege angedeihen zu lassen, immer etwas anderes haben wollte. Dieses Schaf gehörte nicht zu denen, die sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur wer zufrieden ist mit dem, was die Güte des Schöpfers ihm beut, kann sagen, er weidet mich auf grünen Auen und nicht auf dürren Ebenen. Das beste Futter in Überfluss. Ich muss mich wirklich um nichts sorgen. Ich muss nicht ständig nach noch besseren Weideplätzen Ausschau halten. Er kennt die besten Weideplätze viel besser als ich. Man muss unwillkürlich an die Bitte denken, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da gibt noch viel mehr. Wir beide als Ehepaar sind uns dessen bewusst geworden, dass wir noch nie Hunger leiden mussten. Wir können dieser Aussage nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Er hat uns unser Leben lang auf grünen Auen geweidet. Keller legt nun im Blick auf diese Aussage noch einen besonderen Schwerpunkt auf die Aussage, er weidet mich. Heute kann man ja kaum noch einen Schäfer sehen, der seine Herde weidet. Vielfach sind die Schafe sich selbst überlassen. Das aber führt zu Spannungen, zu Rivalitäten unter den Schafen. Jedes erkämpft sich rücksichtslos durch Kopfstöße die für ihn günstigste Stellung, jagt andere, schwächere Schafe von den besten Futter- und Lagergründen weg. Genau diese Situation wird im Anschluss an den verlesenen Predigtext beschrieben. Da heißt es in Hesekiel weiter, zu den starken Böcken sage ich, ist es euch noch nicht genug, dass ihr die guten Weideplätze abgrast und als Erste das klare Wasser trinkt? Müsst ihr auch noch den Rest der Wiese zertrampeln und im Wasser mit euren Hufen den Schlamm aufwühlen? Sollen die Schafe etwa das Gras fressen, das ihr zertrampelt habt? Sollen sie von dem verschmutzten Wasser trinken? Ihr habt die Schwachen mit euren Schultern von der Weide gedrängt und sie mit euren Hörnern von der Herde weggetrieben. Nun ist es ein erstaunliches Phänomen, dass diese Rivalitäten, diese Rücksichtslosigkeiten nur so lange anhalten, wie der Hirte nicht bei seiner Herde ist, sie nicht weidet, sondern sie sich selbst überlässt. Keller schreibt, sobald ich auf der Bildfläche erschien und die Schafe auf mich aufmerksam wurden, vergaßen sie sofort ihre Streitereien und hörten auf zu kämpfen. Die Gegenwart des Hirten verändert ihr Verhalten völlig. Können wir nicht die gleiche Beobachtung machen? Wenn Jesus wirklich in unserer Mitte ist, dann hören alle Streitereien, alle Rechthabereien, alle Rivalitäten auf und herzliche Liebe, ehrliches Aufeinander zugehen und einander annehmen, verbinden uns. Und noch eine Beobachtung machte Keller. Die weniger angriffslustigen Schafe waren oft wesentlich zufriedener, ruhiger und stiller. Es lag also ein deutlicher Vorteil darin, weniger sein zu wollen als die anderen. Wie viel unnötige Spannungen könnten auch in Gemeinden vermieden werden, wenn wirklich einer den anderen in Demut höher achten würde als sich selbst. Da es nun aber leider nicht so ist, dass wir dauerhaft in solch enger harmonischer Beziehung miteinander verbunden sind, kommt es auch immer wieder vor, dass wir ganz schön mutlos am Boden liegen. Es gibt keinen Christen, der sich nur auf Höhenflügen des Glaubens befindet. Ich vergesse nicht, wie Bruder Moret, der frühere Präsident unseres Bundes, in Erfurt einmal sagte, und das ist gut so, denn der arme Bruder, die arme Schwester, die gerade ganz am Boden liegen, müssten dann noch umso mehr verzweifeln. Wir sind alle darauf angewiesen, dass unser guter Hirte immer wieder neu unsere nur zu oft verzagte Seele erquickt und uns wieder aufrichtet. Auch dafür gibt es nun wieder eine entsprechende Parallele bei der Betreuung von Schafen, so Keller. Nur wer mit Schafen und ihren Gewohnheiten ganz vertraut ist, weiß um das Problem eines unruhigen, niedergeschlagenen, beziehungsweise auf dem Rücken liegenden Schafes. Ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, kann nämlich nicht allein wieder aufstehen. Erscheint der Besitzer nicht innerhalb kurzer Zeit auf der Bildfläche, stirbt das Schaf. Auch aus diesem Grund ist es so wichtig für einen Schafhirten, dass er seine Herde jeden Tag immer wieder aufmerksam kontrolliert, ob auch noch alle auf den Beinen sind. Und das vom frühen Morgen an. Ein am Boden liegendes Schaf würde zur leichtesten Beute für jedes Raubtier, oder aber es würde in Panik geraten und sterben, worauf die Geier nur warten. Welch großes Vorrecht ist es doch, dass unser guter Hirte genau um unser immer neues Verzagtsein, um unser manchmal am Boden liegen weiß und dass er keines seiner am Boden liegenden Schafe übersieht und ihm immer wieder auf die Beine hilft. Welch großes Vorrecht ist es aber auch, dass wir uns als Geschwister gegenseitig aufrichten dürfen, uns zur Hilfe werden dürfen, wenn wir den Blick füreinander nicht verlieren. Wir tragen jede Last mit Schwergeprüften gern. So haben wir es früher gern gesungen und es bleibt nur zu hoffen, dass wir es auch heute noch praktizieren. Eine letzte Parallele dieses sehr zu empfehlenden Büchleins möchte ich uns noch zumuten, denn dann müssen wir schließen, die Zeit würde nicht reichen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schafe sind allgemein als Gewohnheitstier bekannt. Wenn sie sich selbst überlassen bleiben, folgen sie immer den gleichen Pfaden, bis diese zu ausgetretenen Gräben werden. Die grasen immer die gleichen Hügel ab, solange bis eine Wüste daraus geworden ist. Ohne Zweifel wusste das auch David, selbst ein Hirte, aus persönlicher Erfahrung. Er hatte gelernt, dass Schafe stets sorgfältig beaufsichtigt und geführt werden müssen, wenn sie gedeihen und der Ruf ihres Besitzers als guter Schafzüchter gewahrt werden soll. So fährt Keller in seinen Ausführungen fort. Ganz genauso geht es aber auch uns Menschen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Ein jeder war aber auch felsenfest davon überzeugt, dass genau sein Weg der beste ist und dass niemand anderes besser weiß als er, wie seine Entscheidung richtig zu treffen hat. Es ist eine große Gnade, wenn Menschen bereit werden, sich führen zu lassen, wenn sie bereit werden, anzuerkennen, dass unser guter Hirte viel besser weiß, welches der richtige Weg, welches die richtige Entscheidung für uns ist. Und das ist durchaus auch für Christen gar nicht so selbstverständlich. Auch wir wissen um eigene Wege, um eigene Entscheidungen, die sich später als falsch herausstellten. Wir können nur dankbar sein, dass uns unser guter Hirte nicht aus dem Blick verliert und uns immer wieder nachgeht, um das verlorene, das verirrte Schaf zu suchen und zurückzubringen. Und dazu braucht er eine nicht enden wollende Geduld, denn wir sind nicht besser als so manches Schaf. Keller schreibt, das sture, eigenwillige, stolze und selbstzufriedene Schaf folgt beharrlich den alten Pfaden und weicht nicht von dem abgegrasten, verseuchten Weideland, bis es nur noch Haut und Knochen ist, wenn nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird. In der Bibel lesen wir, es gibt einen Weg, der den Menschen richtig scheint, aber sein Ende ist der Tod. Was für ein Vorrecht ist es da doch, das Wesewort angenommen und beherzigt haben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit wir diesen Weg nicht aus den Augen verlieren, bietet er sich als der gute Hirte an, der uns auf rechter Straße führen will. Nun liegt es nur an uns, ob wir uns willig führen lassen wollen oder eigensinnig, stolz, selbstbewusst unsere eigenen Wege gehen. Vor 44 Jahren haben wir als frisch vermähltes Paar am Ende unserer Trauung gesungen: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll es uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Rühret eigener Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden, richte unseren Sinn auf das Ende hin. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Ein guter Vorsatz, sein ganzes Leben in die Hand dieses guten Hirten zu legen und ihm vertrauensvoll zu folgen, so wie er führt. Ein guter Vorsatz, auf seinem Weg auch den Bruder, die Schwester nicht aus den Augen zu verlieren, sondern sich auch um fremdes Leid zu kümmern, also ein Stück weit selbst Hirtendienst zu übernehmen. Wir dürfen sicher sein, unser Miteinander wird umso reicher, umso hilfreicher, für Außenstehende umso anziehender, je mehr wir bereit werden, unsere Gaben einzusetzen, einander zu dienen, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein, einander zu ermutigen, einander zu helfen, einander zu trösten, einander zu ermahnen. Wir dürfen und wollen miteinander auf dem Weg sein, ihm nach, unserem guten Hirten. Amen.